House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo. Willkommen zurück bei House of Modern History zu einer Folge, bei der wir noch mehr als bei der Postcolonial-Folge uns Gedanken machen und sie muss jetzt einfach aufgenommen werden. Wir haben beide Angst, behaupte ich.
Ja.
Es ist ziemlich gruselig. Es ist ein Thema, bei dem wir definitiv scheitern müssen. Wir haben uns zwar vorbereitet, ja, wir werden definitiv scheitern. Das Thema ist Kolonialismus, nachdem wir beim letzten Mal die Postcolonial Studies so ein bisschen hatten. Und schon da war es ja irgendwie so, dass wir gesagt haben, wir decken nicht alles ab, beschränken uns auf Begriffe, Themen und DenkerInnen. Aber das hier ist einfach nicht zu überblicken in, was nehmen wir so auf, eine Stunde, drei Viertel in der Regel.
Ja.
Das wird nicht gehen.
Okay, aber das kommt jetzt rüber, als dass wir das bei anderen Folgen tun. Wir decken nie alles ab. Okay, das würde ich jetzt mal hier gleich vorne ranstellen.
Das stimmt, aber teilweise können wir es, glaube ich, auch. Ich meine, die Trauma-Folge, die ich immer noch, was heißt immer noch, die ist jetzt auch nicht so lange her, aber die halte ich für eine der besten Folgen, auch verzukünftigt, was natürlich jetzt ein sehr wilder Punkt ist. Da war es viel einfacher zu überblicken.
Ja, auf jeden Fall.
Und hier, also speziell, ich kann nur für mich sprechen, meine ich damit. Ich müsste es definitiv überblicken. Ich habe genug Staatsexamina mit Vorbereitung, also Probe geprüft, dass es da irgendwas hängen geblieben sein müsste. Aber das macht es nicht viel besser, um ehrlich zu sein.
Naja, aber das Problem ist ja, Kolonialismus ist ja in sich ein Riesenthema. Da kannst du einen eigenen Podcast dazu machen, wenn du das möchtest. Natürlich schaffst du das nicht, das so zu überblicken wie, ja, und jetzt, wenn ich mich gerade so reden höre, stimmt es wahrscheinlich gar nicht, wie mit der Traumafolge, weil das einfach nur bisher nicht erforscht.
Exakt, das ist der Vorteil einfach. du kannst es überblicken, weil es halt irgendwie 5 Aufsätze gibt, so.
Ja.
Also du kannst das Forschungsfeld überblicken, aber nicht das Thema, ja.
Ja, trotz allem finden wir ja, dass es notwendig ist, darüber zu sprechen. Das ist auch der Grund, warum wir es machen. Und exakt. Wollen aber gleich von Anfang an hier sagen, dass wir nicht eine Geschichte des Kolonialismus in dem Sinne erzählen, wer war wo, wann, wie, wer hat was eingenommen und...
Nicht? Ja. Ich bin raus.
Oh, jetzt hast du dich so vorbereitet.
Ich bin im falschen Film.
Hektisches Zauberstückgefuchtel. Es soll um Ideen und Weltansicht, die zusammen mit dem Kolonialismus oder die dem Kolonialismus zugrunde liegen, wahrscheinlich.
Was es viel besser zu überblicken macht. Viel, viel besser. Es soll um.
Nicht natürlich. Es geht nur darum, dass jetzt hier keiner falsche Erwartungen hat mit. Das British Empire war dort.
Nee, definitiv nicht. Also, wir werden sowohl in den Shownotes als auch auf Twitter verschiedene Bücher noch veröffentlichen, also teilen, die wir dazu gelesen haben. Und eins der, um die es auch so mit am ehesten gehen wird, ist das von Jürgen Osterhammel und Jan C. Jansen, Kolonialismus, Geschichte, Formen, Folgen aus der C.H. Beck Wissenreihe für 8,95 Euro. Ich finde das, ich habe, glaube ich, extrem viele von denen.
Ja, ich weiß.
Ich habe nicht durchgezählt. Ich habe, glaube ich, 14. Also ich will gar nicht drüber nachdenken, wie viele ich davon habe. Und zwar in der 7. vollständig überarbeiteten und aktualisierten Auflage.
Aber aus welchem Jahr ist sie?
Das geht dich gar nichts an. Ich glaube 2010.
Ja, genau. Das ist ja gar nicht so alt. Und da kommen wir jetzt auch gleich mal zu dem ersten, in Anführungszeichen, Problem, was ich damit hatte. Oder ja. Begrifflichkeit.
Ja.
In diesem Buch wird so oft von Kolonialherren gesprochen oder vom Mutterland der Kolonie oder so. Ich fand es irgendwie merkwürdig, das so zu lesen und weiß auch nicht, ob Kolonialherren, ich würde es nicht verwenden, glaube ich. Also ich sage nicht, dass es falsch ist. Was ist schon falsch? Was ist schon richtig? Nein, können wir nicht sagen. Aber Kolonialherren, würdest du das verwenden?
Nee. Also aus mir raus nicht, und ich will jetzt auch nicht die Rolle des Apologeten in dem ganzen Kram spielen, ich finde es auch schwierig. Ich meine, es ist Ich meine, eigentlich wollten wir schon gestern aufnehmen, haben es nicht gemacht, weil wir kapituliert sind vom ganzen Stoff und haben da ein bisschen gequatscht. Und ich habe mir dann überlegt, weil du es da schon angesprochen hattest. Genau, also ich habe Folgendes überlegt, ist aber wieder verworfen. Das ist ähnlich wie bei der Folge, die wir mit Martin Rempe hatten. Also die über die Summer School-Geschichte der Entwicklungspolitik. Ich muss es gar nicht mehr anpreisen, der Zug ist abgefahren. Ging, wo ich, glaube ich, einen Aufsatz zitiert habe, in dem es darum ging, sagt man jetzt Entwicklungshilfe oder sagt man Entwicklungszusammenarbeit? Und sich der Autor dafür entschieden hat zu sagen, es ist Entwicklungshilfe, wir können, also wir würden uns wünschen, dass es Entwicklungszusammenarbeit ist, aber man muss das Kind beim Namen nennen. Das sind einfach die Zustände, die wir kritisieren müssen, aber die halt vorgefunden werden. Und hatte kurz die Überlegung, als du es gesagt hast, ob hier was Ähnliches, also ob hiermit eine gefühlte Asymmetrie, die ja in dem Buch jetzt auch als nicht so statisch und nicht so abstrakt ist, aber das mit den Begriffen Asymmetrie bezeichnet werden soll oder ausgezeichnet werden soll, habe das dann aber wieder verworfen, weil der Begriff an sich ist einfach schon, also ich meine, was ist das Gegenstück zu Herr, Diener?
Ja, genau. Ja, eben, darum geht es mir auch. Ich finde, man muss in dem Zusammenhang, wo Kolonialherren verwendet wird, ist eine Asymmetrie auch impliziert in diesem Buch. Und das ist bestimmt auch bewusst. Trotzdem würde ich wahrscheinlich eher von Kolonialmacht als Herren sprechen.
Das liegt aber vielleicht auch an deinem Zugriff, oder würdest du sagen, du bist, das haben wir gar nicht besprochen. Wie denkst du so Geschichte, so über menschliche Akteure oder über Strukturen?
Na, das hatten wir ja schon mal.
Hatten wir das? Also es ist jetzt
Ja,
nicht gespielt, ich weiß nicht.
das war ja mein Aha-Moment, ob ich zu doll
Ja,
an alten
genau.
weißen Männern hänge, die Politik machen.
Ja, genau, wir haben deinen Fehler schon, ne?
Ich gebe dir gleich Fehler, Mann. Nein, das ist.
Ich glaube, ich lache so viel, weil ich nervös bin.
Ich glaube. Ich bin nicht so nicht akteurszentriert wie du, bin's aber generell schon,
Ja.
würd ich behaupten. Und ich merke das immer doller, wenn ich, wann war das? Vor 2 Wochen oder so musste ich für die Uni einen Text lesen und es ging um Eugenics und Public Health und whatever. Da war ein Artikel und ich fand es todeslangweilig, weil es einfach war, okay. Und dann war der Typ in Uppsala am Institut und hat XY gemacht und danach kam ein anderer und alles war anders. Und außerdem war Person XY noch dafür wichtig. Und ich fand es so langweilig und war so, Leute, das interessiert mich einfach nicht. Ne? Also ich bin schon eher weg von dolle Akteurszentriertheit, glaube aber, dass das durchaus Einfluss hat und ich glaube mehr als du. So. Generell ist es aber wahrscheinlich ein Punkt mit den Kolonialherren und Macht hier
Ja.
auf jeden Fall.
Darüber müssen wir nochmal. Ich habe überlegt, ob ich jetzt noch was dazu sagen soll, aber es geht ja heute um Kolonialismus und nicht um Akteure.
Aber ist das so zu trennen?
Jetzt eine
Kannst du ja jetzt
Grundsatzentscheidung.
fragen.
Ja, also ich würde auch nicht Kolonialherren schreiben. Ich habe es gerade gesucht, habe es.
Was würdest du denn sagen?
Ja, tatsächlich Kolonialmacht. Ja.
Auch,
Ja.
ja, würde ich nämlich auch,
Oder
genau.
wenn es um eine Gruppe geht, Kolonisatoren, dann müsste man aber tatsächlich klar machen, dass diese Gruppe in dem Moment das Ziel oder dass man da einen Kolonisierungsprozess drin sieht und nicht irgendwelche beiläufigen anderen mitschwingenden Prozesse. Also am liebsten Kolonialmacht.
Und dann wird ja oft von Kolonisierende und Kolonisierten gesprochen. Und wir haben wieder einen Sprachfehler von mir offensichtlich entdeckt, weil ich habe richtige Schwierigkeiten damit, das auszusprechen. Kolonisierende und Kolonisierte.
Ja.
Das finde ich gut, muss ich sagen.
Ja.
Also so, kolonisierte Subjekte finde ich schwierig.
Ja, okay. Ich nicht.
Okay, was ist damit gemeint?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, was ich draus lese. Für mich geht es tatsächlich darum, also um diese Subjektmachung, also um klarzumachen, dass hier in den Blick genommen wird durch verschiedene Praktiken, auf die ich gleich noch näher eingehen werde, dass eben ein kolonisiertes Subjekt erzeugt wird, ein zu unterwerfendes Subjekt. Also es wird ja nicht ein Mensch gesehen, sondern ein Mensch, der in in einen gewissen Kontext hineingeworfen wird. Mhm. Deswegen ist auch die ganze Passgeschichte. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass in einem Buch von Carlo Ginzburg, Spurensicherung oder sowas, das heißt Spurensicherung, der Fingerabdruck in Südamerika entdeckt wird als Methode der Individualisierung oder Subjektmachung und der quasi das Erkennungsdienstliche, würde das heute wahrscheinlich heißen, oder heißt es bei der Polizei, also das zum Subjekt machen über gewisse Zuschreibungen. Und das, ja, sorry.
Ja, gehe ich mit. Ich finde es aber trotzdem nicht richtig, wenn wir als Wissenschaftler das dann so verwenden in Büchern, als die Menschen dort zu bezeichnen. Verstehst du? Weil das macht ja genau das wieder. Und das ist ja nicht das, was wir wollen, oder zumindest nicht, was ich will. Und deshalb schrecke ich davor zurück, das so zu verwenden.
Ja, man müsste auf jeden Fall darüber diskutieren, wie die andere Seite dann gesehen wird. Das ist ja oft dann ein Quellenlesproblem, also die fehlende Lesbarkeit von Quellen von vielen ForscherInnen. Also ich verstehe den Punkt, glaube ich. Halte es aber nicht für problematisch, weil alle sogenannten Menschen subjektiviert werden in verschiedenen Rollenzuschreibungen und Erwartungshaltungen und Erwartungserwartungen. Ich meine, wenn ich jetzt durch die Fußgängerzone laufe, sind das tatsächlich alles nur Menschen oder im schlimmsten Fall Störenfriede, die stehen bleiben in meinem Weg. Aber dass Personen immer auf Rollen- und Subjektzuschreibungen kodiert werden oder in der Regel, indem ich eben sage, weiß ich nicht, also jedem menschlichen Wesen irgendeine Kodierung zuordne, ist das eine Subjektmachung. Also ich verstehe, dass das negativ gesehen wird, glaube aber, das umfasst einfach generell die Weise, wie ich auch Menschen wahrnehme, analytisch. Das sind ja keine Menschen, sondern das sind vermittelte Wesen, kodierte Wesen, Rollenzuschreibung an Wesen.
Aber es sind ja trotzdem Menschen.
Keine Frage, definitiv.
Ja.
Nee, analytisch sind es eben keine Menschen, weil das können wir nicht rausfinden, welche Menschen sie sind, sondern es geht immer nur um die Identifikation als. Also natürlich, es sind Menschen und da gehört auch eine gewisse Forschungsethik dann dazu, alle als Menschen zu sehen. Ich halte das für, also tatsächlich will ich jetzt nicht darauf aus, dass wir weggehen von solchen Blicken und Menschen entmenschlichen. Das ist lange genug passiert. Aber mir wird es hier eher um den analytischen Blick gehen, der eben nicht mit Menschen umgehen kann, sondern nur mit Kodierungen an Menschen. Aber deswegen sollte man nicht vergessen, dass da immer noch Lebewesen sind.
Ja, genau. Und ich glaube, wenn du mir das in anderem Zusammenhang so sagen würdest und da von Subjekten irgendwie reden würdest, würde ich vielleicht sagen, okay, mit der Geschichte von Kolonialismus finde ich es halt wahnsinnig schwierig.
Ja. Aber
und das ist der Punkt, wo ich dann halt sage, wollen wir nicht genau weg davon?
Ja.
Und kann ich das dann nicht als Wissenschaftler anders bezeichnen? Oder muss ich es anders bezeichnen?
Ja, also ich muss auf jeden Fall kenntlich machen, dass das alle betrifft und dass es nicht hier um eine spezielle Abwertung, also eine fortgeschriebene Abwertung im Kolonialismus geht, gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Ich würde sagen, das betrifft alle. Ob ich jetzt vom Subjekt König spreche, der Rollen spielt oder das eine Rolle ist. Aber ich verstehe, also definitiv.
Genau, aber witzigerweise wird ja in diesem Buch das, oder was heißt witzigerweise, aber es wird ja in diesem Buch, werden es ja nur die kolonisierten Subjekte, werden ja nur so genannt.
Ja.
Also sonst spricht er von Kolonial, oder sonst Herren. Sprechen sie von Kolonialherren. Ja.
Ja.
Und das, finde ich, ist eine...
Unnötige?
Ist eine... Unnötiger Unterschied, der da gemacht wird, der genau diese Muster fortschreibt in der Wissenschaft.
Ja, gebe ich dir recht.
Und das war mein Begrifflichkeitsproblem mit kolonisierten Subjekten. Weswegen ich halt, ja, wird nicht auf alle dann.
Nee, gebe ich dir recht, ja.
Aber ich finde, das ist generell ein Punkt, wo ich mich immer schwerer tue damit. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu doll abschweift, aber.
Wir haben Zeit.
Genau. Welche Begriffe verwende ich wie und wo kann ich welche Begriffe wiederholen oder nicht? Ne? Ja. Also ich hatte das ganz doll bei diesem Extremismus-Zeugs halt wieder. Also wie bezeichne ich die Menschen, um die es da geht? Wie bezeichne ich die Migranten oder die Opfer von diesen, von den Attentaten beispielsweise, wenn ich im Zusammenhang mit dem Täter darüber schreibe.
Ja.
Verwende ich die Begrifflichkeiten, die der Täter verwendet hat in meiner Arbeit, oder mache ich es nicht? Und wie verwende ich sie da?
Ich habe neulich mit einem Freund drüber gesprochen. Mhm. Ja, mit Daniel, der den Jingle komponiert hat.
Ah.
Und da habe ich, das Problem, dass bei vielen Sachen, also gerade es ist Quellensprache, wie geht man damit um? Und ich war selten, glaube ich, in der Situation des Schreibens, aber ich habe mir dann überlegt, dass ich entweder am Anfang so einen politischen Exkurs oder halt sowas Exkurs, was Abgehobenes mache, dass ich da nochmal Stellung beziehen würde und würde die Begriffe, die ich eben nicht reproduzieren möchte, im Text verfremden. Also entweder nur den ersten Buchstaben verwenden mit einem Stern und dann hinten, also das ist auch tatsächlich, wenn ich mir das anschauen möchte, kann ich auf diese Information zugreifen, aber ich brauche sie nicht während der Lektüre. Mhm. So als bewusste Endnoten. Am Schluss sozusagen die Abkürzung X steht für, dann ist es aber nur einmal reproduziert in einem extra gesonderten Teil. Ich glaube, das fände ich ganz okay.
Mhm. Ja, ich finde das ja generell wahnsinnig schwierig. Wir hatten das auch an der Uni, weil da hat eine bei einem Referat eben das N-Wort gesagt, weil es in der Quelle tatsächlich drin steht. Also zitiert eben einfach. Sie hat das vorgelesen, was auf ihrer Folie stand.
Mhm.
Und das war irgendwie so ein, ich weiß nicht, das war irgendwas frühe Neuzeit, keine Ahnung.
Jetzt werden wir wieder erbitterte Zuschriften bekommen, super.
Ja.
Ich bin übrigens ein Fan der frühen Neuzeit.
Ich weiß. Auf jeden Fall haben wir eben auch Farbige im Kurs.
Mhm.
Und die eine hat dann eben gesagt, hey, verwende das Wort einfach nicht. Mhm. Wiederhol's nicht. Es steht schon.
Mhm.
Und dann hat ein weißer Cis-Mann gesagt, im wissenschaftlichen Kontext soll alles erlaubt sein. Und im wissenschaftlichen Kontext darf ich auch das Wort sagen, wenn es so in der Quelle steht. Jetzt nicht, dass ich, er meint natürlich auch nicht, dass ich jetzt rumlaufe und dieses Wort sage, ne? Ja, verstehen wir alle richtig. Aber die Frage ist trotzdem, wie, und das führt irgendwie auch zu diesen kolonisierten Subjekten irgendwie, wie weit treibe ich das weiter? Also weißt du, wie weit verwende ich dieses Wort weiter? Auch wenn es ein Quellenwort ist, natürlich. Aber Fakt ist, ich verwende dieses Wort halt dann auch.
Ja. Da machen wir eine Sonderfolge eventuell. Ich weiß nicht mal, ich glaube, dann kriege ich Puls oder sowas.
Nee, ich finde es halt einfach, ich finde es wahnsinnig schwierig.
Ja.
Und ich war eigentlich immer jemand, der gesagt hat, wenn es in der Quelle so drinsteht und ich damit arbeite, dann darf ich sagen oder schreiben. Und mittlerweile weiß ich nicht, ob ich das so noch sagen würde.
Ja, ist auch schön, Lernprozesse.
Ja, voll, aber bisher bin ich in dem Lernprozess mit ich schwimme und habe keine Ahnung. Weiter bin ich noch nicht.
Aber das ist ja oft das Problem, und also dann das auszuhalten und zu sagen, ich kann mich jetzt nicht auf die einfachste Lösung hinbewegen, einfach, dass ich eine Lösung habe. Sondern
ja.
Dieses Schwimmen, ja. Weitere Begrifflichkeit, ich meine, das war jetzt auch exemplarisch, es gibt sicherlich weitere.
Ja, genau, nee, das war nur jetzt das, was mir beim Lesen so aufgefallen ist.
Gut, dann machen wir einfach kurz weiter mit ersten Definitionen von in diesem Umfeld und Typen von Kolonien.
Mhm.
Und wie gesagt, wir hangeln uns da so ein bisschen an dem Buch entlang. Aber ohne es stumpf hoffentlich zu reproduzieren. Die Autoren des Buches definieren anfangs, also es, und das finde ich tatsächlich auch ganz schön, es gibt so erste Definitionen, die entwickeln sich dann so in dieser Einleitung auch ein bisschen weiter. Also zuerst stolpert man drüber, das heißt, ich zitiere, Kolonisation bezeichnet einen Prozess der Landnahme und Aneignung.
Mhm.
Prozess wird eigentlich schon durch die Endung auch klar, aber es ist schön, das auch zu lesen. Der Landnahme und der Aneignung. Kolonie. Eine besondere Art von politisch-gesellschaftlichem Personenverband.
Mhm.
Kolonialismus ist ein Herrschaftsverhältnis. Hier wird dann weiter ausgeführt, dass diesen Begrifflichkeiten gemein sei, dass sie expansiv sind. Da ein kurzer Rückgriff auf Begrifflichkeiten, die wir gerade hatten, weil da bin ich drüber gestolpert. Nämlich sie sind, das Fundament aller drei Begriffe ist die Vorstellung von der Expansion einer Gesellschaft, jetzt kommt's, über ihren angestammten Lebensraum hinaus. Ich verstehe, was das Buch mir damit sagen möchte. Ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist. Aber es soll hier auch nicht darum gehen, das Buch in Toto einfach zu verdammen oder so. Aber es bot sich gerade an, nochmal drüber zu sprechen. Dabei macht das Buch dann 6 Formen der Expansion aus, die ich hier einfach wiedergeben werde. Das erste ist die Totalmigration. Das zweite die massenhafte Individualmigration, wobei hier tatsächlich die Freiwilligkeit, die man sowieso nie komplett klären kann, graduell ablaufen kann. Ich meine, wenn man irgendwo hingeht, um ein besseres Leben zu haben, ist das freiwillig oder nicht? Gibt es überhaupt Freiheiten? Die Grenzkolonisation, über die wir später nochmal genauer sprechen werden. Das Beispiel hier ist die han-chinesische Ackerbauzone, die auf Kosten der Hirtenökonomie geht. Das ist, glaube ich, so eine Art von innerer Kolonisation, dieses Verschieben der Frontier. Der vierte Punkt von 6 ist die überseeische Siedlungskolonisation. Als Paradebeispiel wird hier die Anfänge der Besiedlung der späteren USA genannt. Oder sie schreiben, glaube ich, Nordamerika, ich habe jetzt der späteren USA gesagt. Das fünfte Beispiel sind reichsbildende Eroberungskriege. In der Regel mit einem imperialen Zentrum. Es kann aber auch polyzentrisch werden. Ich glaube, das Paradebeispiel hier war Rom, Antike. Der letzte Punkt ist die Stützpunktvernetzung von maritimen Expansionen vor allem. Das Signum hier ist, dass sehr wenig ins Landesinnere gestrahlt wird. Also es geht hier um Stützpunktkolonien im Endeffekt, die halt aufgrund ihrer guten Lage, um irgendwie längere Strecken zu überbrücken. Also da musst du nicht tief ins Landesinnere. Du willst vielleicht deine Vorräte auffüllen. Ja.
Ja, genau, die waren dann auch mehr so da. Ich bin gar nicht am Land selber wahrscheinlich so doll interessiert, sondern halt das.
Ja.
Eine Frage, kurz.
Ich habe keine Antwort.
Ich weiß.
Danke.
Ich stelle sie trotzdem in den Raum. weil du jetzt gesagt hast mit Rom und so.
Ja.
Wann ist denn Kolonialismus?
Das geht immer. Dich gar nichts an.
Ja, ich weiß, das geht mich nie irgendwas an.
Also, als herausragendes Beispiel oder als Zeit, in der man das, was man als Kolonialismen, ich meine, dass wir das Ganze im Plural verwenden, ja gut, schön gut,
ja.
Gibt dieses Buch an die Zeit zwischen 1500 und 1960. Wobei hier natürlich, ich meine, spätestens mit dem antiken Rom wird es irgendwie schwierig, das auf 1500 nach der Zeitenwende zu ziehen.
Ich fand es nur interessant, weil in meinem Kopf ist es natürlich auch immer so verbunden, so Start, keine Ahnung, Age of Discovery oder wie das heißt, so USA, also nee, Nordamerika.
Ah ja.
So heißt doch diese Entdeckungszeit, nee, wie heißt es auf Deutsch?
Ja.
Age of Discovery ist doch so ein Begriff, nicht?
Ja, das ist...
Bin ich jetzt bescheuert?
Oder ich...
Anyways, ja. Auf jeden Fall ist das ja die 500er Zeit, 1500.
Ja.
Und da ist es halt in meinem Kopf, ist das krass damit verknüpft, dass da so Beginn ist, ne? Und weil jetzt eben eine Version davon dann das antike Rom praktisch ist, wäre ja die Frage, ist es ein Beispiel dafür oder gilt das schon? Also weißt du, ist es einfach übertragen dann auf die andere Zeit, genauso wie Rom damals, oder gilt Rom schon als sowas?
Ja, ich habe tatsächlich eine Antwort. Es muss nicht die richtige sein. Hier wird quasi nur in Anführungszeichen die römische Form der Errichtung der Herrschaft eines Volkes über ein anderes genannt. Ich glaube, okay, hier geht es um Leserführung, wobei sie im weiteren Verlauf dann tatsächlich als Beispiel für Polyzentrismus die arabisch-muslimische Expansion des 8. Jahrhunderts, ich nehme mal an, nach der Zeitenwende, versuchen. Ich kann mir vorstellen, dass es hier einfach darum geht, diese Starrheit von 1500 bis 1960 aufzubrechen, weil natürlich gab es auch schon sehr viel in der Spätantike und so. Und ich meine, die Reihe der Geschichte der Welt hat auch irgendwelche, ein Band, glaube ich, der jetzt 600 vor der Zeitenwende ansetzt, indem wir solche Bewegungen haben. Ich kenne mich dazu zu wenig aus, um zu sagen, das ist Kolonialismus oder nicht. Oder das sind Spuren von kolonialistischem Handeln. Grundsätzlich spricht man eher über die Zeit zwischen 1500 und 1960. Also auch Beziehungsweise dann, wenn man, wenn Postcolonial ist, die sagen, es gibt noch keine Überwindung, ist es natürlich ein Prozess, der weiter andauert. Aber 1500 scheint eine, in Anführungszeichen, gute Handhabbarmachung zu sein.
Ja.
Und jetzt kommt der Punkt, den ich vorhin meinte, mit das Buch entwickelt sich so ein bisschen. Und das finde ich fürs Lesen auch wirklich schön, dass sie dann sagen, der Afrika-Historiker Philipp Curtin, Curtin, Philipp.
Endlich bin ich nicht das Problem.
Willst du sagen, ich bin das Problem? Gut, willkommen beim Scheidungspodcast.
Das ist der andere.
Aha, vergessen. Der sagt, Kolonialismus sei Beherrschung durch ein Volk aus einer anderen Kultur. Und dann sagt dieses Buch, ja, die zwei Grundelemente von Herrschaft und kultureller Fremdheit sind definitiv wichtig und erweitern das Konzept aber um drei weitere Momente. Das erste ist, ich zitiere einfach tatsächlich, das ist Seite 18 folgende in meiner Ausgabe, ein solches, bei dem eine gesamte Gesellschaft ihrer Eigenentwicklung beraubt, fremdgesteuert und auf die vornehmlich wirtschaftlichen Bedürfnisse und Interessen der Kolonialherren, da sind wir wieder beim Begriff, hin umgepolt werden. Das zweite ist, charakteristisch für den modernen Kolonialismus ist der weltgeschichtlich seltene Unwille der neuen Herren, den unterworfenen Gesellschaften kulturell entgegenzukommen. Das ist tatsächlich so ein Diffusionsmodell, zu dem werden wir auch noch kommen, gibt es quasi das Primat einer, vor allem ob Kultur überhaupt das abgeschlossen ist, hatten wir schon in der Postcolonial-Folge, aber dass man denkt, dass man so den Goldstandard hat und die anderen haben sich gefälligst zu unterwerfen.
Genau. Ja, das hatten wir in vielen Folgen, das hatten wir auch in der Kulturgeschichtsfolge.
Hatten wir auch, ja. Ganz schön schlau angelegt von uns. Schon drüber gesprochen haben.
Ja.
Und das dritte ist, weiter Zitat, nicht nur ein strukturgeschichtlich beschreibbares Herrschaftsverhältnis, sondern zugleich auch eine besondere Interpretation dieses Verhältnisses. Damit meinen sie das, was auch in Anführungszeichen im Text gesetzt wird, das Mandat zur Zivilisierung. Haben wir die Anführungszeichen gehört?
Ja.
Gut. Also im Endeffekt haben sie dann quasi diese fünf Wesenskerne, die sie analytisch dann als Kolonialismus sehen. Und ich, dazu werden wir auch in dieser Folge, heute verspreche ich gar nicht so viele anderen Folgen, sondern verspreche, was wir heute noch machen. Und da wäre es schon eine halbe Stunde um. Ja. Dass Kolonialismus schon mal vorbauend, würde ich sagen, ein Problem ist, weil es ein Doppelbegriff ist. Zum einen ein analytischer, den wir verwenden, um Dinge zu beschreiben, als auch ein Quellenbegriff und zeitgenössischer Begriff. Genau, zudem machen sie drei Arten von Kolonien auf, die ich jetzt nicht im Einzelnen erklären werde. Das sind Beherrschungskolonien, Stützpunktkolonien und Siedlungskolonien. Vorstellbar ist, dass alle drei unterschiedliche Ansprüche oder verschiedene Logiken haben, die natürlich so idealtypisch nicht zwingend vorkommen müssen. Aber dass man so idealtypisch... Also ich glaube schon, dass es auch klar Zuordnungsbarkeiten gibt, aber dass es nicht zwingend der Fall sein muss.
Ja.
Gut, so viel zu Begrifflichkeiten, zu ersten Definitionen.
Ich wollte eins noch kurz sagen, zwecks Begrifflichkeit.
Ja.
Also ich... So doll, wie Begrifflichkeiten ein Problem sind, wie jetzt gerade, war es in keinem unserer Folgen, glaube ich, so, oder?
Ja. Was haben wir denn so aufgenommen bisher? Also ich meine, unsere Begrifflichkeiten werden teilweise kritisiert. Aber nie...
Das ist in Ordnung für mich.
Erzähl mir was Neues.
Richtig.
Aber tatsächlich hatten wir, glaube ich, noch nichts, was sich so dezidiert mit Sprache... In Wirklichkeit,
ja, genau, weil ich wollte sagen, das ist das, was wir vielleicht bei der Kulturgeschichte, ich weiß nicht, ob wir es da angesprochen haben oder nicht, aber die Frage nach, was sind indigene Völker oder so zum Beispiel? Was ist Kultur oder so? Wie wir ja gerade gehört haben, dass das Teil der Definition ist. Das sind ja alles Begriffe, die wahnsinnig schwierig zu definieren sind. Also,
ja.
Dass man da im Folgenden auf Begriffsprobleme stößt, ist logisch irgendwie, ja. Oder?
und auch, dass Begriffe wandelbar sind. Deswegen sind ja, die geschichtlichen Grundbegriffe das senkrechteste überhaupt des 20. Jahrhunderts. Das ist so eine Arbeit, die keiner machen will.
Und ja, zu Recht.
Aber es ist einfach so hilfreich, ist wie nichts anderes für mich. Also tatsächlich, wenn ich Platz und Geld hätte, hätte ich alle Ausgaben, also alle Bände der geschichtlichen Grundbegriffe, weil ich es einfach extrem cool finde. Also wirklich.
Ja, aber halt auch wahnsinnig schwierig.
Ja, natürlich, ja, definitiv. Uns bräuchte es für andere Zeiten. Egal, also wir haben über Begrifflichkeiten gesprochen, über erste Definitionen, die wir jetzt von Kolonie und Kolonialismus haben, wird auch die sein, die uns weiterhin begleitet, erstmal in der Folge. Genau, haben die drei Typen der Kolonien angesprochen, was sicherlich vielleicht auch anders dargestellt werden kann, aber es ist hilfreich. Genau. Kommen wir zum nächsten Block.
Und der ist?
Kolonialismus und Empire.
Ja. Genau, also...
Liest du nicht unser Skript?
Doch. Ich habe mir nur hier, hey, diesmal wirklich, ich habe mir so viel noch zwischenrein aufgeschrieben, so nach dem Motto, ja, wenn es passt, halt sagen, ne? Dass mein Skript eine einzige Katastrophe heute ist. Anyways, es wird trotzdem ganz toll.
Es wird fantastisch.
Genau, der Unterschied zwischen Formal und Informal Empire.
Klär mich auf.
Genau, also erst, Osterhammer und Janssen unterscheiden hier zwischen eben Formal und Informal Empire. Und Formal Empire oder koloniale Herrschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass eben einheimische Machthaber dort durch Fremde ersetzt werden.
Mhm.
Und die Kolonialmacht, ich sag extra Macht, die Hoheitsfunktion dort ausübt. Mhm. Einfach wie Besteuerung, Rechtsprechung, später dann auch Polizei, Militärgewalt und so.
Mhm.
Das wirklich da. Fremde Personen, Fremde in Anführungszeichen natürlich, genau. Aber eingesetzt werden, die das Gebiet und die Menschen dort beherrschen. So,
ja.
Ungefähr. Genau, und die zweite
Variante,
danke, ist Informal Empire. Das wird auch als quasi koloniale Kontrolle bezeichnet.
Mhm.
Das ist eben schwächer von Fremden gesteuert, in Anführungszeichen. Sondern da sind noch viele indigene Menschen, die auch Macht haben, lokal dann eben. Oft sind es ausländisch-indigene Mischbehörden, wie es dort genannt wird.
Mhm.
Und oft haben die auch eine eigene Außenpolitik noch manchmal, so ein bisschen auf jeden Fall.
Mhm.
Und versuchen oft innere Angelegenheiten selber zu regeln. Wie viel da dann natürlich selber geregelt wird, ist immer die Frage. Und die Frage ist auch immer, wer steht dann dahinter und macht Druck? So ein bisschen, ne? Aber es ist auf jeden Fall weniger Machtausübung.
Ja, vor allem auch vermittelt. Da ist Ägypten irgendwie so ein Beispiel, oder? Von informal oder indirect rule. So, oder
ja, ich weiß es nicht. Kuba habe ich mir aufgeschrieben.
Ah ja.
Die waren eigentlich in Anführungszeichen frei von 1902 bis Castros Übernahme. Und davor eine spanische Kolonie. Aber wirtschaftlich dann in amerikanischer Hand.
Ja.
Und auch Eingriff in Innenpolitik und so. Also das war eben eine Form von informal.
Ja.
Und interessant ist, dass das die USA ja dann zum Beispiel
ja, ja, sind. Ja.
Genau. Also das wäre jetzt ein Beispiel dafür, was...
Ja.
Interessant fand ich ja auch in dem Buch stand, dass beispielsweise Brasilien Angola kontrolliert hat.
Ach was.
Ja.
Ja?
Und das, ja... Hast du nicht gelesen? Das fand ich interessant, dass eben eine andere, eigentlich ja eine andere Kolonie, dann nochmal was anderes kontrolliert hat. Auf jeden Fall in einer gewissen Zeit. Keine Ahnung, wann das jetzt genau war.
Ja,
ich such's raus.
Ja, such mal. Ja, du musst uns und unsere zwei ZuhörerInnen da schon...
schon in Kenntnis drüber setzen.
Ja.
Ja, ich habe auf dich gebaut, dass du es auch gelesen hast.
Ja, nee.
Ja, Seite 22. So kann zu bestimmten Zeiten Angola als eine Subkolonie Brasiliens gesehen werden.
Ah.
Ebenso wie die Philippinen in mancher Hinsicht ein Ableger Mexikos waren.
Hm.
Ja. Das fand ich einfach nur so interessant als Gedanken.
Ja.
Ding zu sagen, eine andere Kolonie kontrolliert nochmal was ganz anderes.
Ja.
So. Was ja nicht das ist, woran man denkt, wenn man an Kolonialismus denkt.
Ich hatte weiter hinten bei der koloniale Staat geschaut. Und da findet sich als Beispiel bei Indirect Rule tatsächlich Großbritannien und Ägypten.
Ja, genau. Ja. Das ist dann nämlich die Frage, wie es ausgeführt wird in diesen zwei unterschiedlichen...
Checks. Jetzt.
In diesen zwei unterschiedlichen Varianten.
Ich möchte nicht vorgreifen.
Nee, alles gut. Da, aber können wir jetzt machen. Eben Indirect Rule und Direct Rule.
Ja, was ist das?
was ist es wohl? Indirect Rule ist eben, dass Gebiete unter dem Schirm von Einheimischen oftmals gelassen werden einfach. Die dort dann Macht haben und auch Autoritätspersonen sind. Das sind dann oft eben so Stammesautoritätspersonen, die einfach dort gelassen werden. Die davor schon da waren praktisch und dann dort gelassen werden.
Steht da, also ich wollte jetzt nicht reingrätschen, aber ich habe es damit ja doch gemacht. Steht da Stammes-Dings? Also ich habe neulich über den Begriff Stamm nachgedacht.
Da steht Stammesgebiete, weil ich würde dieses Wort sonst nie aufschreiben. Nie im Leben.
Ja, weil ich glaube, das ist teilweise auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass es die Gruppenkonstellation Stamm nicht gibt, aber ich glaube, dass sie oft halt auch als Fremdzuschreibung bei den Natives in dem Gebiet der Vereinigten Staaten, was eigentlich auch anders heißen könnte, werden teilweise auch verschiedene Gruppierungen unter einem Begriff zusammengefasst.
Ja, genau. Interessant ist ja bei dieser Indirect Rule, dass die Kolonialmacht so beratend in Anführungszeichen tätig war. Oft.
Ja, genau.
Halt allein und dann so, ja, okay, komm schon. genau, im Unterschied dazu ist eben Direct Rule, dass wirklich die Kolonialmacht vor Ort regiert sozusagen und Macht hat. Interessant fand ich, dass die Administration generell überhaupt nicht einheitlich war und bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts im britischen Kolonialrecht gab es mehr als 40 unterschiedliche, also Statusarten von Gebieten in Übersee.
Ach was.
Also dass da wirklich, ja.
Also ich wusste, dass es viel waren. Nee, ich wusste, dass es viel waren, aber 40 ist halt schon, das ist einfach unhandlich.
Ja, voll, total. Genau, und interessant fand ich ja auch den verfassungsrechtlichen Sonderfall von Indien mit der East Indian Company. Mhm. Dass das ja zuerst war, Indien ja praktisch eine Kolonie der East Indian Company und gar nicht der britischen Krone.
Ja.
Sondern erst dann 1858 an die britische Regierung ging tatsächlich.
Ja.
Und das finde ich interessant, auch in Bezug auf Wirtschaft, wem gehört was in der heutigen Zeit, diese Debatte ja die ganze Zeit, ne? Mhm. Wirtschaft, Staat, Kontrolle, bla bla. Mhm. Dass einfach in die indische Kolonie East Indian Company gehört hat. Mhm. Finde ich schon verrückt so.
Ja, also generell diese ganzen Handelskompanien, also auch diese VOC der Niederlande, Vereinigte Ostindien oder so, das ist tatsächlich. Ja, spannend, definitiv, ja. Mhm.
Genau, und dann noch zur Kontrolle in den Kolonien oder Funktionen, Organe, kolonialer Staat. Der koloniale Staat hat Kontrolle eben dort ausgeübt, aber musste eben auch weiterhin Kontrolle sichern. Mhm. Also praktisch die unterworfenen Völker weiter dazu bringen, dass sie unterworfen sind. Also es war nicht einfach, okay, ich gehe da hin und das war's dann, sondern es war ja ein dauerhafter Prozess praktisch.
Ja.
Weil eben, es ging ja auch darum, dann ökonomischen Nutzen aus dieser Kolonie zu ziehen.
Ja.
Also sehr oft, meistens eigentlich. Immer? Weiß ich nicht. Nee, aber meistens. Ne?
Ich würde sagen, das ist sicherlich immer ein Beiprodukt. Ich meine, das ist so ein großes Feld. Also wenn es nicht direkt um wirtschaftlichen Nutzen per se, also an sich ging, muss das ein Beiprodukt gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es außen vor gehalten ist. Nee, bitte keine Profite.
Bloß nicht. Sorry. Ja, genau, das glaube ich auch. Und ich glaube, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, ging es am Anfang nicht darum, genau ökonomischen Nutzen zu ziehen. Und das war alles so auf Handel hin. Also Handel in Anführungszeichen, große Anführungszeichen. Handel und Seewege und Erforschung und so. Und erst später kam dann eben zu sagen, dieser Punkt mit, wir zivilisieren die Menschen noch, die da sind?
Ja, also ich glaube gerade diese Lust, die sogenannten weißen Flecken auf der Landkarte zu klären, ist bei vielen diese Fahrten auch, es muss ja diesen Südkontinent noch geben, dann wird irgendwie Australien entdeckt. Also entdeckt ist auch schon wieder so ein problematisches Ding, weil von wem? Also von wem und für wen? Ja, also erstmal muss man da sicherlich Gewinnung betreiben. Mhm. Aber wenn man schon mit dem Ziel hingeht, da muss irgendwas sein. Also man fährt nicht sicherlich erst zielgerichtet auf dem Globus umher, um dann zu sagen, oh, ich habe noch irgendwie einen Priester vergessen, um die Leute zu missionieren oder halt jemanden, um sie auszubeuten. Aber klar, ist, je bekannter das ist, also je mehr Wissen, desto besser auszubeuten. Je strukturierter das, ja, definitiv.
Ja, voll. Interessant ist ja in dieser ganzen Funktion Machtstruktursache so ein bisschen, dass der koloniale Staat ist ja dem Mutterland, wie es heißt, in dem Buch, unterworfen. Mhm. Und unterwirft ja dann selber nochmal die indigenen Völker vor Ort. So, ne? Und einzelne Gouverneure haben dann unterschiedliche Macht vor Ort auch. Das lässt sich gar nicht so genau alles oder so pauschal alles sagen. Das ist wirklich dann oft auch Spezialfall. Ja. Wer hat da wie viel Macht? Oftmals ist es so, dass das Selbstverständnis von diesen Gouverneuren oder Menschen mit Macht dort sind, ist so zum einen der strenge Erzieher der indigenen Völker, aber gleichzeitig auch so ein bisschen der Schiedsrichter im Sinn von, wenn dann Einzelinteressen dort vertreten werden wollen von zwei Parteien oder so, dann ist die koloniale Macht so der Schiedsrichter, der das Ganze regelt.
Haben wir nicht drüber gesprochen? Ich versuche mich gerade krampfhaft zu erinnern an den letzten Kurs, den ich in Tübingen hatte. War der tatsächlich der beste Kurs. Und da ging es darum, dass dann, es gibt diese Vorstellung von Witwenverbrennung in Indien. Großes Thema. Und wir hatten da irgendwie, jetzt muss ich aufpassen, also wenn ich was Falsches sage, werde ich mich natürlich medienwirksam entschuldigen, aber es soll auch ganz so flapsig klingen, aber ich meine mich erinnern zu können, dass es da eine Debatte bei den Briten gab, was machen wir jetzt so? Sind das kulturelle Eigenheiten, die wir zulassen? Haben wir als in dieser Erziehungsrolle oder in dieser Zivilisierungsmission, müssen wir das stoppen und das die rotieren da, weil sie versuchen, und ich meine, das ist sicherlich auch zeitgenössisch keine leichte Entscheidung, die man da irgendwie machen würde, aber weil sie versuchen, mit einem externen Rechtssystem an eine Sache ranzugehen, muss das konfligieren.
Ja gut, Indien war ja, da waren ja nur wenige britische Machthaber vor Ort tatsächlich, ne? Da lief viel über die Indigenen, in Anführungszeichen.
Sehr viele Mittlerfiguren und sehr viele Varianten. Ja. Ich meine schon, dass da auch, ich meine, 3 von 7 Agatha Christie-Romanen spielen, glaube ich schon, damit dass irgendwelche Gouverneure jetzt aus Indien zurückkommen, aber es gibt nicht dieses...
Ja, natürlich. Ja. Genau, in dem Zusammenhang ist Zentrum-Peripherie interessant, in dem ich jetzt vorher gesprochen hatte, nämlich zu sagen... Und das ist das, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Die Frage ist, was ist überhaupt Zentrum und was ist Peripherie? Gerade mit dieser zersplitterten Macht so ein bisschen. Weil zum einen ja zu sagen, Zentrum ist das Mutterland, wie es da genannt wird. Was gibt es da überhaupt für einen besseren Begriff?
Als Mutterland?
Ja, in dem Zusammenhang.
Ja, manchmal wird jetzt sehr von Zentrum gesprochen, oder?
Ja, genau, das Zentrum. Aber das Zentrum eben, weil wir uns da ja auch drüber unterhalten haben, kann ja auch was anderes bedeuten als das Mutterland in dem Fall. Weil man kann ja sagen, das Mutterland ist Zentrum und die Kolonie ist die Peripherie in dem Fall.
Ja.
Und dann kann ich ja aber gleichzeitig auch sagen, lokal in der Kolonie habe ich ein Zentrum und habe Peripherie. So, das zeigt ja dann, weil diese Machtbeziehung ist ja nochmal aufgesplittert und nicht so einfach darzustellen. Von dem her ist schon die Frage, was bezeichne ich als Zentrum und was als Peripherie? Und ich glaube, Osterhammel und Janssen machen es mit Mutterland und Kolonie. Ich würde, oder wir würden wahrscheinlich sagen, du kannst es auch genauso Kolonie, also innerhalb von der Kolonie, genauso gut anwenden.
Ja. Wobei, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die jetzt vielleicht erst seit, also wieder ohne das Buch zu verteidigen, aber also diese, ich meine immer, dass dieser Artikel von Frederick Cooper und Laura Ann Stoller 1997, der so dieses Feld der New Imperial History neu aufgerissen hat, ist so der einleitende Aufsatz zu einem Sammelband, der heißt Tensions of Empire, werde ich später nochmal erwähnen, dass die dabei, auch das werden wir für Twitter nachbereiten, mit diesen Begriffen spielen. Oder sagen wir müssen jetzt diese Begriffe verwenden und dass seit 97 eben jetzt sich neue Forschungen entwickelt haben und dass wir jetzt eben 2021 sagen können, wir würden das auch innerhalb von Kolonien mit Herrschaftszentren, um das ein bisschen weiter aufzureißen oder zu verästeln, machen. Ja.
Ja.
Kurzer Nachtrag, wenn ich darf,
Ja,
Witwenverbrennung.
natürlich.
Wenn wir, wie gesagt, auf Twitter stellen, am Anfang wurde das scheinbar etwas ignoriert und das würde auch trotzdem zu meiner Erinnerung passen, indem man dann halt nicht weiß, wie man damit umgehen muss. Wurde dann aber 1829, 1830 verboten, als es auch in Europa quasi als Geschichten aufkam. So, sorry, ja.
Nee, alles gut. Das Ding ist nämlich, was ich noch sagen wollte mit diesem Zentrum Peripherie und so, das zeigt schon, also das war ein ganz schwieriges Verhältnis ja zwischen eben Zentrum und Peripherie bezogen auf Mutterland und Kolonie, weil Kolonien, und das kommt später in dem Buch auch, sollten sich eigentlich selber tragen, wirtschaftlich.
Ja.
Und das heißt, wenn es da um den Infrastrukturausbau zum Beispiel ging, von wie kann ich jetzt beispielsweise besser Rohstoffe von A nach B innerhalb dieser Kolonie transportieren und die so besser ausbeuten, war es eigentlich gedacht, dass diese Peripherie sich selber trägt.
Ja.
Und deshalb kamen die oft in Geldnot. Und dann war halt die Frage, was macht das Zentrum dann? Das fand ich interessant. Weil mir das, ich habe mich aber echt wenig davor mit Kolonialismus überhaupt beschäftigt, aber die für mich in meinem Kopf war das, ja klar, Zentrum regelt so ein bisschen, ne? Und dass das so aufgeteilt wurde im Sinn von, du trägst dich bitte wirtschaftlich selber als Kolonie,
Ja,
war mir nicht klar.
das stimmt, ja.
Genau, dann hatte ich ja, genau, dann. Wichtigste Aufgabe von kolonialer Staat nach der Eroberungsphase eben ist so Recht und Ordnung durchzusetzen.
Europäisches Recht und europäische Ordnung.
Genau.
Exaktamente.
Und deshalb eben, das hat zum einen dazu geführt, mit Härte auf jede Opposition und Widerstand eigentlich zu reagieren. Und eben auch Aufbau von Bürokratie, von Polizeiapparat. Und alles eben dann in der Kolonie selber. Und dann sagt eben das Buch, dass Order nicht immer mit Law durchgesetzt, sondern ja, da ziemlich viel gemacht wurde, was man wollte. Wie
Ja.
man halt so das, was man im Kopf hat, irgendwie, wenn man an Kolonialismus denkt, finde ich.
Ja.
Genau, Gesetze von Einheimischen wurden nicht anerkannt und schon gar nicht, wenn sie nicht schriftlich waren,
Ja.
sondern wirklich eben europäisches Gesetz von außen da
Ja.
einfach mal raufgeschmissen, sage ich mal. Und was ich da wirklich auch einen interessanten Punkt fand, den das Buch nochmal deutlich gemacht hat, ist halt zu sagen, die Kolonialmächte sind dorthin, haben lokale Gesetze dort zerstört, was die Notwendigkeit gemacht hat, überhaupt da neue Gesetze einzuführen, ne? Ich meine, man hätte ja einfach sagen können, okay, ihr habt das Gesetz hier, ist in Ordnung. Nee, ich zerstöre erstmal und muss dann was Neues
Ja,
schaffen.
das greife ich später nochmal auf, ja. Wobei das ist sicherlich bei der Direct Rule stärker als bei der Indirect.
Ja, auf jeden Fall, auf
Also,
jeden Fall.
oder zwingend, was bei der
Ja.
Indirect Rule nicht zwingend ist. Hast
Ja.
du noch was zu dem Punkt?
Ich habe noch kurz was, ja. Und zwar, dass eben dann unterschiedliche Gesetze gegolten haben, je nachdem, ob du halt Ausländer oder Einheimischer warst. Also es war nicht dann, man konnte nicht davon sprechen, dass es dann irgendwie eine einheitliche Gesetzgebung gegeben hat, sei sie europäisch oder nicht, mal dahingestellt, aber es war eben,
Ja.
ja. Die Menschen wurden unterschiedlich behandelt. Extremer Fall dann eben Rassenjustiz.
Ja.
Und was ich auch interessant fand, ist zu sagen, plötzlich gab es Gerichte in diesen Kolonien, was die Notwendigkeit von Anwälten zur Folge hatte.
Ja.
Weswegen du dann eben vermehrt Anwälte gebraucht hast, ausgebildet in deinem Zentrum natürlich, um sie dann in die Kolonie zu schicken.
Genau.
Aber dann halt sozusagen, das ist nochmal irgendwie so ein sozialer Aufstieg, den du dadurch praktisch erreicht hast, möglichen sozialen Aufstieg durch die Errichtung von Gerichten in den Kolonien.
Darüber sollte jemand was schreiben. das wird dir dann teilweise auch zum Problem, dass du sogenannte indigene Bildungseliten hast, die auf einmal eben Ähnliches lesen können wie du und sagen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wie war das denn?
Ja.
Aber trotzdem ist es auch in dieser Logik des Kolonialismus einfach so hart zwingend. So alte Gesetze kaputt machen.
Ja.
Und dann das System von A bis Z durchzudrücken.
Ja.
Das Justizsystem mit einer Ausbildung, die natürlich unter den Bedingungen der Kolonisierenden abläuft. Ja.
Genau, dann noch kurz zwei Sätze.
Ich muss den Müll rausstellen, war der Alarm.
Zum Thema Bürokratie. Kolonialer Staat war in seinem Wesen bürokratisch. Und interessant hier die Frage danach, wie vielleicht auch Peripheriezentrum in dem Fall beeinflusst hat. Osterhammel und Janssen machen das am Beispiel von Spanien im 16. Jahrhundert, wo zum Teil der Organisationsgrad und die Bürokratie in den Kolonien weiter war als im Mutterland Spanien, in Europa. Und das dann so Auswirkungen auch auf die Bürokratie dort hatte.
Ja. Ja.
Und dann eben genau die Frage ist, wer wird wo eingesetzt? Also wie werden Einheimische eingesetzt? Und natürlich, also so die Frage ist da geht es um bürokratische Eliteposten, dass die eingesetzt werden, um irgendwelche Botengänge und sowas zu machen. Klar, von Anfang an. Ich meine, wenn wir dran denken, wie Menschen aus Afrika nach Amerika verschifft wurden, damit sie dort irgendwas machen, ja, arbeiten mussten sie. Die Frage ist, welche Posten haben sie bekommen? Und das ist eben unterschiedlich, eben auch dann Direct, Indirect Rule, wie läuft. Genau,
ja.
So viel dazu, wie das so ein bisschen funktioniert hat mit den Kolonien und dem Staatsaufbau. Und
ja, sollen wir, also wir haben ja im Vorgespräch auch gesagt, wir werden die Folge wahrscheinlich irgendwie in zwei Teile teilen.
Ja.
Genau, das heißt, wir haben jetzt quasi den sehr basal, oder nicht basal, das ist ja alles nicht einfach, aber Momente von grundlegenden Dingen über Kolonialismus behandelt.
Ja.
Wir werden einiges davon auch nochmal in einem zweiten Teil aufgreifen. Also wir haben jetzt über Staatssysteme und Verwaltungsstrukturen gesprochen, Kolonietypen, Kolonialismus an sich und Begriffsklärungen und dass ich den Müll rausbringen muss. Und ja, dann machen wir noch einen zweiten Teil zu Kolonialismus und Formen von Gewalt. Kolonialismus und Wissen, was in Konstanz auch sehr stark gemacht wird. Deswegen habe ich davor ein bisschen Bammel. Kolonialismus und Widerstand. Ja. Gut, Senta. Was war 1912?
Hess entdeckte die kosmische Strahlung. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.